ausleben, dass wir dadurch dann Selbstbewusstsein auch im Glauben finden und es uns darum wieder stärkt. Also er setzt das quasi zusammen, das Berufung ausleben und im Glauben bleiben, zu denen wir berufen sind. Und ich würde sagen, das Erste, das habt ihr bestimmt auch schon öfters mal gelesen, ist, davon gibt es einige Verse, auch im Römerbrief beispielsweise, dass wir zu Hoffnung berufen sind. Und da möchte ich auch einmal einen Vers vorlesen, muss ich mir überlegen, dass ich die finde. Im ersten Epheser, im Epheser Kapitel 1, Vers 18, steht geschrieben, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und da sieht man auch schon direkt die Verbindung zum Kreuz, wenn wir jetzt darüber reden, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, dass wir erkennen sollen, wie herrlich das ist, was uns erwartet, was für uns getan wurde. Also wir sollen erkennen, wie herrlich das ist, worauf wir hoffen. Und dazu müssen wir auf Jesus und auf das Kreuz schauen, um wirklich zu verstehen, was dieses Herrliche ist. Ich finde das mal so interessant, wenn da einfach steht, dass es diese Herrlichkeit seines Erbes. Aber im Römerbrief, da steht geschrieben, also wenn man sich eine Waage vorstellt, also diese typischen alten Wagen, wo man eben zwei Schalen hat, und Paulus schreibt, dass die Leiden dieser Welt nicht ins Gewicht fallen mit der Herrlichkeit, die uns nach dem Tod erwartet. Und ich finde das mal so verrückt, weil es gibt ja Leute, was die erleiden müssen, vor allem zum Beispiel, wenn man nach Nordkorea schaut oder so, mein Papa, der liest da öfters Sachen drüber oder hatte letztens auch was auf Bibel-TV gesehen und was man dann hört, was diese Menschen erleiden müssen. Ich meine, wir wissen, es gibt so viel schreckliches Leid auf der Welt. Und wenn man sich einfach vorstellt, dass die Herrlichkeit, die uns erwartet, dann auf dieser einen Schale liegt. Und dann packt man das ganze Leid einfach drauf. Es bewegt sich einfach nicht. Also es wird nicht gehoben. Also das Leid, auch wenn es so viel ist, ist die Herrlichkeit doch so viel schöner. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Theoretisches, wenn man das jetzt so sagt, weil es so schwierig ist, diese Herrlichkeit zu sehen, wenn man in dem Leid drin ist. Aber da müssen wir, glaube ich, wirklich versuchen, dran festzuhalten. Und da steht eben, wir sollen erkennen, wenn wir das wirklich tiefer verstehen, was uns da erwartet, dann können wir so viel mehr in dieser Hoffnung leben, dass sie uns auch in Körper, Seele und Geist beeinflusst. Weil das macht was mit einem, wenn man weiß, dass einen so eine Herrlichkeit erwartet. Und in Verbindung damit ist natürlich auch, wieso uns die Herrlichkeit erwartet. Das ist wegen Jesu Werk am Kreuz. Als Jesus am Kreuz war und gesagt hat, es ist vollbracht, da ist es für uns vollbracht. Da steht ja geschrieben, dass so viele ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Also als er da am Kreuz gestorben ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Ich glaube, also das habe ich, Jesus war ja Mensch und Gott. Und wenn man dann überlegt, dass er am Kreuz war und er soll für alle Sünden gestorben sein, dann ist es zwar eine verhältnismäßig geringe Zeit wahrscheinlich, die da hing, aber ich glaube, dass im Endeffekt da auch so seine Göttlichkeit hervorkam, dass er all dieses Leid auf sich genommen hat. Ich glaube, dass er jeden Einzelnen gesehen hat, für den er am Kreuz dort gestorben ist. Ich glaube, wie ich, dass Jesus da war und Peter gesehen hat. Also jeden Einzelnen und gesagt hat, für dich sterbe ich am Kreuz. Ich habe das für dich getan. Und das sagt Gott auch zu dir. Genau, ich finde, wenn es darum geht, in dieser Hoffnung zu leben, es soll uns ja auch beeinflussen, auch auf andere bezogen. Weil wir sind ja in diese Welt berufen, das kommt auch gleich noch, dass wir Zeugnis sein sollen, das ist der zweite Punkt. Und es gibt einen wunderschönen Brief, Vers im Kolosserbrief, wo steht, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und dann sind zwei so wichtige Punkte drin, weil wir erstmal verstehen müssen, dass es einen Schuldbrief gegen uns gibt. Und ich glaube, dieser Vers, der vereinfacht das auch sehr, anderen zu erklären, wieso Jesus überhaupt am Kreuz gestorben ist, ist erstmal, weil es einfach diesen Schuldbrief gegen uns gibt. Weil wir eben nicht vollkommen sind, was niemand verleugnen kann, glaube ich. Also man kann auch mit Nichtchristen reden. Die werden zwar immer sagen, so, dass es quasi gut genug ist, aber sie wissen selbst, das geben sie auch immer zu, dass sie ja was falsch machen. Jeder hat schon mal gelogen. Es gibt keinen, der noch nie gelogen hat oder so. Und es gibt einfach diesen Schuldbrief. Und Gott ist so gerecht und gut, dass er diesen Schuldbrief nicht einfach vergessen kann. Und er hat ihn nicht vergessen, sondern er hat ihn weggetan und das Kreuz geheftet. Und das ist, glaube ich, die Basis erstmal, dass wir zu dieser Hoffnung berufen sind und das verstehen und darin unsere Identität aufbauen. Und ich glaube, bevor wir auch dann dazu kommen, ein Zeugnis zu sein, unsere persönliche Berufung zu finden, ist es so wichtig, diese Hoffnung in seinem Leben zu haben, weil sonst ist das christliche Leben ist, also Paulus sagt es selbst, ich wünsche, ich wüsste jetzt den Vers, aber er sagt quasi, wenn ich falsch liege, dann bin ich der quasi am bemitleidenswerteste Mensch überhaupt. Also wenn es diese Hoffnung nicht gibt, all dieses Leid, was er ertragen hat, er listet das ja einmal aus, dass er gesteinigt wurde, wurde ausgepeitscht und so weiter, und wenn diese Hoffnung falsch wäre, dann wäre er der bemitleidendste Mensch überhaupt. Aber dadurch, dass es nicht so ist, also er lebt in dieser Hoffnung, dass er weiß, dass es das alles wert ist, dass es nicht in das Gewicht fallen wird in der Herrlichkeit, die ihn erwartet. Ja, genau. Und dazu möchte ich dann jetzt auch nochmal einen Vers lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 und 16. Ja. Genau. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie eure guten Wandel in Christus schmähen. Und ich glaube, weil da kommen wir zum zweiten Punkt, dass wir Zeugnis sein sollen. Und das ist nicht möglich, wenn wir nicht in dieser Hoffnung leben, zu der wir berufen sind. Also wenn, ich denke zum Beispiel, man Angst vor dem Tod, hat. Ich glaube, natürlich, man kann gewisse Dinge schon blöd finden. Also die Menschen, auch die man hinterlässt und so. Und vielleicht auch den Schmerz selbst, wenn man stirbt, ich weiß nicht. Aber wir müssen uns nicht fürchten vor das, was danach kommt, vor dem, was danach kommt. Und wie sollen wir ein Zeugnis sein zu anderen von dieser Hoffnung, wenn wir uns selbst so davor fürchten? Und es ist ja okay, wenn man da Zweifel dran hat, aber da muss man mit Gott dahin kommen, weil das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir in dieser Hoffnung leben dürfen. Weiß ich wirklich in meinem Herzen, dass ich, nachdem ich tot bin, bei Gott sein werde, in der Herrlichkeit. Dass ich vor Gott stehen werde und Gott mir sagt, dass es steht gegen dich geschrieben, und ich sagen kann, das hat Jesus für mich bezahlt. Und Jesus tritt ein und wird sich zu mir bekennen, weil ich mich zu ihm bekannt habe. Wenn wir das haben, dann können wir genau dieses Zeugnis sein. Und ich glaube, dann können wir auch diese Leiden ertragen, die da mitkommen, dass man entweder wirklich physisches Leid erträgt oder einfach verspottet wird oder nicht ernst genommen wird. Es gibt so viele mögliche Leiden, die Jesus ja auch aufzählt, aber dass man eben bereit ist, diese aufzunehmen, das schafft man auch nur, wenn wir in dieser Hoffnung leben, zu der wir berufen sind. Und Jesus sagt schon ganz am Anfang seiner Bergpredigt, das kennt ihr bestimmt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nützlich, als dass man es wegschüttet und es wird von den Leuten zertreten. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Denn man setzt auch nicht ein Licht unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, sodass es allen leuchtet, die im Hause sind. Und dann sagt er, und so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich denke, das ist genau das, was es bedeutet, Zeugnis zu sein, wozu wir berufen sind, dass unsere guten Werke von unserem Wandel zeugen sollen und Gott repräsentieren. Also ich glaube, das hört man auch immer wieder, so dass Leute einfach dadurch, dass sie erlebt haben, wie andere sie behandelt haben, das habe ich zumindest auch öfter schon gehört, dass sie einfach genau danach fragen, also quasi, dass sie nach der Hoffnung fragen, zu der wir berufen sind. Genau, und da kommt, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir das ohne Selbstgerechtigkeit und Stolz tun, wenn wir Zeugnis geben. Also, dass wir nicht, also dass man nicht daherkommt und sagt, quasi, wie viel besser man ist oder so dadurch, dass man Gott gefunden hat, sondern dass man wirklich über diese Hoffnung redet, die man hat und diesen Wandel, den er vollführen wird, der noch bei keinem vollbracht ist und der erst vollkommen ist, wenn wir eben bei Gott selbst sind. Und ich denke daraus, was Jesus da auch sagt, dass wir das Licht sein sollen, wenn wir überlegen, dass das Licht nicht unter einen Scheffel gesetzt werden soll, sondern dem ganzen Haus leuchten soll, dann ist es ja schon so, dass man eine Verantwortung den anderen gegenüber hat, dass die anderen sehen können im Endeffekt mit dem Licht. Und ich denke, das ist auch das, wozu wir berufen sind, dass wir Verantwortung für andere übernehmen, dass wir unseren Nächsten lieben. Und für mich ist, glaube ich, so, das ist etwas sehr was Überführendes, aber auch Herausforderndes. In Hesekiel, wenn Gott ihn beruft, dann sagt Gott zu ihm, dass er quasi, also er vergleicht das dann mit einem Wächter von der Stadt. Und dann kommen die Leute herangezogen und wenn der Wächter die in der Stadt nicht warnt, dann ist es seine Schuld in dem Sinne. Und so sagt er auch, wenn die Menschen, also oder das Volk Israel oder so eben, von dem Weg abkommt und ich dir sage, dass du sie warnen sollst und du warnst sie nicht und sie laufen in ihr Elend sozusagen, dann kriegen sie das, was sie verdient haben, aber auch du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Wenn es wiederum so ist, dass ich dir sage, du sollst sie warnen und du warnst sie, aber sie kehren nicht um, dann wird immer noch die Partei zur Rechenschaft gezogen, aber du nicht. Also ich glaube, dass wir auch diese Verantwortung haben, dass wir, also wenn wir wirklich glauben, dass es diesen Schuldbrief gibt, der gegen uns ausgeschrieben steht, dann müssen wir auch andere davor warnen, würde ich mal sagen. Also das ist das größte Bekenntnis der Liebe, wenn wir anderen von dem Evangelium erzählen, wenn wir ihnen erzählen, dass jemand, also dass dieser Schuldbrief gegen dich ausgeschrieben ist, aber er wurde bezahlt. Und es gibt da nämlich einen Atheisten, der, also der ist auch immer noch Atheist, aber der hat mal ein interessantes Zitat oder etwas Interessantes gesagt. Und zwar, wie sehr muss man einen Menschen hassen, dass man glaubt, dass ewiges Leben möglich ist und man erzählt es ihnen nicht. So. Und ich meine, ich bin vollkommen überzeugt davon. Ich weiß, dass ich nach dem Tod vor Gott stehen werde und ich weiß, dass Jesus sich zu mir bekennen wird. So, und ich weiß auch, dass andere da stehen werden. Und dann weiß ich, worauf die zulaufen und dann muss es doch eigentlich im Herzen brennen, dass man ihnen davon erzählt. Und ich weiß natürlich, es ist nicht immer so. Aber das, was du, wozu wir berufen sind, und es ist, glaube ich, also es ist zumindest meine Erfahrung, wir sollten das nicht ruhen lassen. Wir sollten uns nicht davon verurteilen lassen, so, oh, ich habe jetzt keinem was erzählt oder so. Aber man sollte auch nicht bequem werden, weil ich finde, wenn man eins im Neuen Testament sieht, dann, dass wir nicht zur Bequemlichkeit berufen sind. Also wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, was sie da gemacht haben, so, wir leben aus Gnade und es gibt so viel, wozu Gott uns nutzen will. Und deswegen, ich glaube, wir sollten danach suchen, weil jeder hier ist dazu auf jeden Fall berufen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich habe es zum Beispiel, also ich eigentlich evangelisiere ich gerne, ich habe es aber auf jeden Fall lieber in anderen Ländern gemacht, weil es vereinfacht das einfach dadurch, dass man Englisch redet. Man ist irgendwie, also es ist weniger komisch, weil es sowieso schon ein bisschen außergewöhnlich ist, dass man die Leute anspricht, auf Englisch quasi. Und dann hatte ich echt viele gute Gespräche. Also ich hatte hauptsächlich gute Erfahrungen auch mit Evangelisieren. Und dann in Deutschland war es einfach schwieriger. Also ich hatte das vorher auch nie gemacht. Aber dann habe ich auch öfters einfach gebetet. Und dann habe ich mir zum Beispiel, in Münster, also wenn ich in Münster saß draußen, habe ich mir einfach überlegt, dass Leute, die keine Kopfhörer drauf so anhaben oder so, wenn die einfach da sitzen und am Essen sind, zum Beispiel, da gibt es so eine Treppe, ich weiß nicht, ob ihr euch in Münster auskennt, beim Ergidi-Platz, da ist so eine große Treppe und da sitzen manchmal halt einfach Leute, wenn die keine Kopfhörer haben, dann bin ich einfach mal hingegangen zu einem und halt gesagt, ey, hast du Lust, dich zu unterhalten? Und dann meinte er so, ja. Und dann habe ich halt, meinte er, worüber? Ich so, ja, über Gott. Und dann, ja, aber also ich finde, wenn ich so bei mir selbst drüber nachdenke, dass ich wirklich glaube, dass diese Menschen auf das Gericht Gottes zulaufen und der Verurteilung entgegen, und dann nur, weil ich es unangenehm finde, so wenn es mir peinlich ist oder so, ist dann nichts zu tun. Das überführt mich schon. Dazu komme ich aber noch, wenn ich über Jeremia noch rede. Genau. Aber es ist wichtig, man kann niemanden zwingen. Also darum geht es auch gar nicht. Aber jeder muss einfach von Gottes Werk am Kreuz hören, dass sie wissen, was dort geschehen ist. Dass man erklärt, dass Gott wirklich vollkommen gut und gerecht ist. Deswegen, dass Sünde nicht bei sich haben kann, aber Jesus einfach dieser ultimative Plan, so eine einfache und so eine, also was heißt einfach, aber simple Lösung, so schreibt Paulus es zumindest auch, aber so perfekt, ja, und ich glaube, es ist so wichtig, dass jeder das hört. Also man sollte nicht das einprügeln auf Leute, aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass vor allem auch, man kann einfach mit seinen Freunden anfangen. Merke ich auch im Studium, dann sind auch Leute, mit denen ich viel rede und die wissen ja gar nicht, was das eigentlich so, also die haben mal von Jesus so gehört oder wissen irgendwie, wer das ist, aber wieso der jetzt am Kreuz gestorben ist oder so, das ist ja gar nicht klar. Und ich glaube, das erstmal zu erklären, es ist ein großartiger Anfang. Dann komme ich zum dritten Punkt, und zwar die persönliche Berufung. Da können wir mal im 1. Korinther 7, 1. Korinther Kapitel 7, Vers 17 bis 24. Nur soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen hat, wie Gott einen jeden berufen hat. Und so ordne ich es an in allen Gemeinden. Ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknechte. Liebe Brüder, ein jeder bleibe vor Gott, worin er berufen ist. Und ich finde es so interessant, weil er spricht sogar genau das an, was wir, glaube ich, oft haben. So, ja, Missionare, die haben ja dann Zeit dazu quasi. Die sind Vollzeitmissionare, die können wirklich was für Gott tun, aber ich bin ja am Arbeiten. Aber er sagt hier sogar, dass Knechte, also die eben einem Herrn unterstellt waren, und sich dann irgendwann auch loskaufen konnten. Also es war noch anders, es ist jetzt anders als Sklaven im heutigen Verständnis. Aber es war schon so, dass die sich erstmal freikaufen mussten, wenn die woanders arbeiten wollten. Und es war der niedrigste Freiheitsgrad, vermute ich mal. Aber sogar da sagt er, dass sie berufen sind. Also dass jeder in seiner Position, in der er ist, genutzt werden kann. Und das, also wir sollten nie als Ausrede haben, so ja, ich bin gerade nicht in der, also jetzt gerade passt es noch nicht, vielleicht dann in 2-3 Jahren. Also, ja, man sollte wirklich suchen, was seine Berufung ist. Und zum Beispiel Vater sein ist Berufung, Mutter sein ist auch, es sind Berufungen. Und ich glaube, wir sollten Gott darum bitten, dass er uns einfach Erkenntnis schenkt und zeigt, wie er uns nutzen möchte. Und ich denke, das Wichtigste ist vor allem darin, dass wir überall eben als durch unsere Heiligung leuchten. Dass Menschen wirklich sehen, dass in uns was anders ist. Und das ist, also ist zumindest auch immer das, was, finde ich, am schönsten ist, wenn Leute wie ich auf einmal sagen, dass irgendwie bist du anders. Also das ist sowas Schönes, wenn wir dadurch einfach Zeugnis sein können von Menschen. Und Gott nutzt Stärken und Schwächen, also das sollten wir erstmal niederlegen, wenn wir Gott darum bitten, uns zu zeigen, wozu wir berufen sind, ob wir jetzt gut vor Leuten sprechen können oder nicht. Da ist Mose das beste Beispiel. Da hat Gott sogar eigentlich gesagt, eigentlich brauchst du keinen, aber er wollte eben nicht und hat er ihm trotzdem jemanden zur Seite gestellt. Also Gott hat verschiedene Optionen und nichts ist zu groß bei seinem Hindernis. Er will einfach nur das Ja haben von uns und wenn er das bekommt, dann wird er sich einen Weg bahnen, wie er uns dort nutzen will, wie er uns nutzen möchte. Steht auch geschrieben, wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Und Gott hat, genau, das ist auch ein Vers im Epheserbrief, Gott hat die Werke schon bereitet, in denen wir wandeln sollen. Und das ist zum Beispiel auch wenn es ums Evangelisieren geht, habe ich das auch schon öfters einfach gehabt, weil ich, weiß nicht, jemanden ansprechen ist immer eine Überwindung, auch im Zug zum Beispiel. Und dann habe ich gebetet, dass Gott, also steht geschrieben, dass diese Werke schon bereitet sind, dann soll er mir wirklich das klar vor die Füße legen. Und dann ist es auch zum Beispiel an dem, ich glaube sogar an dem Tag oder zwei Tage später, passiert, dann saß ich einfach im Zug, dann saß jemand halt in diesem Vierer sitzen gegenüber von mir und dann hatte ich so einen Drang, darüber zu reden. Das war dann so, dass ich es eben gar nicht anders konnte. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, dass es so unangenehm ist, physisch, dass ich eben den angesprochen habe. Und das war so ein gutes Gespräch und er war so interessiert. Und er hat sich danach bedankt, dass ich ihm, also ich habe ihm wirklich nur das Evangelium erklärt, ich habe sonst gar nicht mit ihm über andere Sachen geredet. Und er hat sich wirklich dafür bedankt. Und das war so schön. Und dann merke ich einfach immer wieder auch, wie klein ich manchmal Gott mache. Ja. Genau, deswegen ermutige ich dich, jeden Einzelnen hier, Gott einfach darum zu bitten, nutz mich oder wie willst du mich nutzen, weil das erstmal ein Anfang ist, bevor man einfach nur sagt, ich habe nichts zu bieten oder so, oder es gibt andere, die berufen sind, weil Gott will dich nutzen. Und wenn wir ihm den Raum dafür geben, dann macht er das auch. Ja, so, dann komme ich eigentlich zum letzten Punkt, und zwar Jeremia. Und zwar direkt am Anfang, als Jeremia berufen wird. Ich muss wissen, er sagt auch, also es kommt gleich noch, dass er zu jung ist, also wahrscheinlich war er da wirklich erst 10, 11 Jahre alt oder so, es könnte zumindest sein, weil wenn er sagt, dass er zu jung ist, hieß es, dass er wahrscheinlich noch von seinen Eltern abhängig war und somit noch nicht im Mannesstand war. Also es ist jetzt ein bisschen hypothetisch, oder ja, ich weiß nicht, genau. Ich lese mal vor, das Vers, was war das? Jeremia 1, Vers 4 bis 9. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und also ich ermutige euch auch, diese Stelle einfach nochmal nachzulesen, also Jeremia Kapitel 1, weil das so viel Erklärung irgendwie drin, wie wir auch berufen werden. Zum einen, dass er uns schon kennt, ja, bevor wir überhaupt geboren wurden, wusste der schon genau, was passieren wird. Also Gott weiß genau, wozu er dich beruft. Das kannst du auch. Also wenn er das, er kannte dich ja schon, als du noch nicht warst. Und das heißt, wenn er dich beruft, kannst du ihm eigentlich nicht sagen, ich kann das nicht, weil es ja nicht darum geht, dass du es kannst, sondern dass Gott es durch dich tun kann. Was aber trotzdem schön ist, ist, dass Jeremia hier in Demut vor Gott kommt. Also es ist nicht, dass es kein Vertrauen in Gott ist, sondern er sagt erstmal, ich bin, glaube ich, nicht der Richtige. Und akzeptiert es dann aber, als Gott eben sagt, sag das nicht, ich bin bei dir. Und genau, auch, dass der Heilige Geist ihnen die richtigen Worte geben kann. Das ist auch was, was wir immer wieder erleben können, wenn wir das Gefühl haben, jemanden ansprechen zu sollen, aber wir wissen nicht, was wir sagen sollen, kann man auch einfach mal davor einfach beten und dann einfach reden. Und vielleicht wird es komisch, aber ist auch nicht so schlimm. Aber also ich finde es auch ganz witzig manchmal. Aber oft ist es wirklich so, dass Gott so irgendwie ja, die richtigen Eindrücke einfach gibt, dass man über die richtigen Themen redet und ein wirklich gutes Gespräch kommt auch. Ja. Und was wohl ein Punkt ist, den ich einmal ansprechen würde, der negativ ist, wenn es um die Berufung geht, ist, wenn die Berufung wichtiger wird als Gott. Und ich finde, Saul ist da das beste Beispiel, weil Gott ihn zum König berufen hat und es am Ende bereut. Aber der Punkt ist einfach, dass es Saul im Endeffekt wichtiger war, König zu sein, als Gottes Willen zu tun. Also es war dann auch noch ein Problem, dass er Gott nicht vertraut hat, dass er ihn wirklich König sein lässt. Aber da sieht man wirklich, wie Stolz und fehlendes Vertrauen und ja, Stolz vor allem auf die eigene Berufung, dann auch die Berufung kaputt macht und die Beziehung zu Gott. Also Gott ist immer das Wichtigste in der Berufung. Genau. Und ich finde es so schön, wie Jeremia halt eben sagt, ich bin noch zu jung, ich kann das gar nicht. Und dann baut Gott ihn auf und sagt, also ich kannte dich schon vorher, ich will dich nutzen und ich bin bei dir, ich sende dich. Also du wirst in meinem Namen das machen und wir werden das gemeinsam tun. Das finde ich wirklich, vor allem wenn er schreibt, genau, fürchte dich nicht vor ihm, denn ich bin bei dir und will dich erretten, so richtig. Also das, ich weiß nicht, es gibt dann so richtig das Gefühl, dass die das so zusammen gemacht haben. Das finde ich so schön, das auch zu wissen. Wir machen das nicht alleine, sondern gemeinsam mit Gott. Ja, und dann ist auch dieser Punkt, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Da haben wir auch diese Entscheidung, ob wir uns vor Menschen oder vor Gott fürchten. Und ich glaube, wir stehen alle immer wieder vor dieser Entscheidung, fürchten wir uns jetzt vor Menschen oder vor Gott. Und ich glaube, das ist auch, wo wir einfach beten müssen um Gottes Gnade, dass wir darin wachsen. Ja, weil Menschenfurcht ist so etwas, also macht so viel kaputt im christlichen Leben, glaube ich. Also das merke ich auch bei mir. Also es ist so schön, weniger Menschenfurcht und mehr Gottesfurcht zu haben. Weil Gottesfurcht ist so ein Geschenk, wenn man wirklich Gottes Größe versteht. Wenn man überlegt, dass Gott alles geschaffen hat, auch die Person, mit der du gerade redest, und dann eben zu wissen, dass man Gott viel mehr fürchten müsste, gar keine Furcht vor Menschen haben müsste. Ja. Und in der Studienbibel, also in der englischen Studienbibel, da habe ich das einmal daraus übersetzt, was dazu steht, zu dem Vers bei Jeremias Berufung. Jeremia wird gehen, wohin Gott ihn sendet, und sagen, was Gott ihm gebietet. Er gehört zu Gott. Er hat keinen anderen Meister, also Herrn, und es gibt niemand anderen, dem er zu gefallen versuchen sollte. Das, ja, also ich finde, das ist sowas, was man richtig gut mitnehmen kann, also wo ich euch auch ermutige, das selbst mitzunehmen, dass wir überlegen, wem wir gerade versuchen zu gefallen und das immer wieder vor Gott bringen und wie ich ein Leben leben, um Gott zu gefallen und nicht Menschen. Und dass Gott eben sagt, ich bin bei dir und will dich retten, das ist auch schon ein Versprechen, dass Gott ja uns durch schwere Zeiten trägt. Und Jeremia, ich weiß nicht, ob ihr seine Geschichte so ein bisschen kennt, aber der hat sehr viel erlitten. Also es war ein schweres Amt in einer schweren Zeit, sein Prophetenamt. Ja. Dann möchte ich jetzt zum Ende nur einmal verschiedene Berufungen kurz nur ansprechen. Also Jeremia, der zum Beispiel als Prophet berufen wurde. Paulus wurde als Missionar berufen, aber Paulus war auch Zeltbauer zum Beispiel. Und es gibt ja, gab ja, glaube ich, auch eine ziemlich lange Zeit, bevor er überhaupt Apostel war. So, also auch als Zeltbauer, egal wo wir sind, Gott kann uns nutzen. Und dann auch Hanna, das ist im Lukas 2, Vers 36. Da ist Jesus in dem Tempel, vielleicht kennt ihr die Stelle, also als er jung ist und dann ist er dort. Und dann steht dort: Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Assas, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Also, wenn sie 7 Jahre verheiratet war, wenn sie zum Beispiel mit 20 geheiratet hätte, was glaube ich nicht, also war wahrscheinlich schon spät zu der Zeit, dann war sie an die 60, 50, 60 Jahre, war sie täglich im Tempel und hat gebetet und gefastet für Gott. Also das ist auch etwas, wozu man berufen ist. Man ist, also die einzige Berufung ist nicht Missionar oder Evangelist, sondern es gibt so viele verschiedene Dinge. Oder Zachäus, der all sein Geld weggegeben hat. Ich glaube, da hatte Papa auch mal von jemandem erzählt, den er kannte, der wirklich einfach gut darin war, Geld zu verdienen und dann auch von Gott, wie ich verstanden hat, dass er das tun soll. Hat er die Hälfte oder so halt immer davon weggegeben. Also sehr viel. Ich weiß nicht genau, wie viel. Aber Gott kann das auch nutzen, dass wir gut Geld verdienen können. Also es gibt für jeden eine persönliche Berufung. Und ich ermutige jeden, diese zu finden. Es gibt dazu auch 2 Stellen. Einmal im Epheser 4. Da ist der fünffältige Dienst. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, wo es eben darum geht, um Apostel, Lehrer, Evangelisten und noch 2 andere. Und auch im Römer 12, da sind die Gnadengaben. Da geht es dann zum Beispiel um Gastfreundschaft und genau, so die, also ein dienendes Herz zu haben und verschiedene Dinge. Und das ist zum Beispiel was ich wirklich manchmal gemacht hat, dass ich da nachlese und mich eigentlich frage, worin ich wachsen sollte oder könnte. Ja, und da kann man sich was anschauen, mal was fokussieren und weiter in seiner Berufung leben. Genau, und ich glaube auch in Stille und Gebet und Fasten, da spricht Gott wirklich darüber, wie er uns nutzen möchte, ob er vielleicht wirklich einen ganz verrückten Wandel, dass wir auf einmal in irgendein Land, ich weiß nicht, wohin gehen, nach Burkina Faso oder so, aber manchmal ist es auch einfach nur, dass Gott sagt, sprich mit deinem Arbeitskollegen. Ja, genau, und lasst uns wirklich keine Zeit verlieren so und sagen, dass wir gerade nicht in der Situation sind, wo wir wirklich unserer Berufung folgen können. Das ist dann wann anders. Wenn wir in Rente sind, dann haben wir mehr Zeit zum Beispiel. ich weiß nicht, aber es gibt, man hat ja schon das immer, was gemein?
Das ist ein Irrglaube.
Ja. Nein, aber so lasst uns da nicht das so länger herauszögern, sondern wie ich jetzt schon suchen, wie Gott uns nutzen will. Und ich meine, im ersten Sinne ist es auf jeden Fall, dass wir ist unsere Heiligung eben, dass wir immer mehr wie Jesus auch werden, dass das ein Zeugnis vor anderen ist, aber auch so vieles mehr. Da möchte ich einmal, zwei Verse habe ich noch, dann ist es zu Ende. Ich verspreche es. Das ist nämlich, als Paulus von seiner Bekehrung schreibt, da sagt Hananias zu ihm, und nun, was zögerst du? Steh auf und ruf seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünde abwaschen. So, das ist richtig, was zögerst du? Das ist schon witzig, so als ich das gelesen habe. Ja, aber das ist wie die Frage, so, warum zögern wir bei vielen Dingen? Ja. So, Abschlusswort kommt. Das ist im 2. Petrus, ich habe 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und das ist einfach dieser Punkt, dass wir dadurch, dass wir unsere Berufung ausleben, im Glauben gefestigt werden. Weil der Glaube ist herausfordernd und wenn man einfach nur so nebenher laufen lässt, wie ein Radio quasi so, dann ist es auch so viel schwerer daran festzuhalten. Deswegen sollten wir uns wirklich bemühen, darin zu wachsen, in unserer Berufung, dass wir dadurch dann auch unser Selbstbewusstsein im Glauben bekommen und dann ist das einfach eine Wechselwirkung. Ja, das war's für heute. Ich bete noch. Ja, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und ich bitte dich, dass du ja, jedem von uns auch in der Stille begegnest, wenn wir dich bitten, uns zu zeigen, wozu du uns berufen hast, Herr, dass du uns hilfst, die Bereitschaft zu haben, dorthin zu gehen, wo du uns hingehst und das zu sagen, was du möchtest, dass wir sagen. Ja, du weißt, dass wir ja, das alles ohne dich nicht schaffen, aber du hast es selbst gesagt, für Menschen ist es nicht möglich, aber für dich, Gott, ist nichts unmöglich. So bitte ich dich, dass du uns darin segnest, dass wir jeden Tag mehr und mehr in dieser Berufung wachsen dürfen. Danke, Herr. Amen.